Mike, du läufst?
Mein MML.
Ich interpretiere das als ein Ja.
Ja.
Herausragend.
Okay, sehr gut.
Sagte ich ja schon vor 30 Minuten, dass ich schon die Aufnahme gestartet hatte.
Wir müssen den Hörern vorab mal kurz diese Konstellation erklären, weil die hat es so, glaube ich, auch noch nie gegeben in der fast vierjährigen Geschichte von Fußball MML.
Ja.
Im Studio in Hamburg sitzen Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang.
Ja.
Und Mike Nöcker sitzt am Tegernsee in Rottach-Egern.
Ich sitze am Tegernsee.
Ja, das ist, Mike ist unser Uli Hoeneß, der Alte, der am Tegernsee sitzt und es natürlich immer ganz genau weiß. Dass Mike jetzt nicht in Hamburg ist, gerade hier auf diesem Gelände an der Lagerstraße, das ist insofern auch besonders bitter, weil ja jetzt hier die große Impfmaschine angerollt ist. Das heißt, alles zwischen Impfgruppe 1 und Impfgruppe 2 wird gerade durchgeimpft und Mike ist nicht da. Wie bitter ist das denn?
Ne? Aber es hat ja einen Grund, warum er nicht da ist. Er ist ja übergelaufen. Also was die wenigsten wissen, Mike ist ja ein Fähnchen im Wind. Mike ist ein bisschen St. Pauli, Mike ist ein bisschen BVB, aber ist seit dem Wochenende auch der neue Pressesprecher vom FC Bayern München. Man muss einfach in die Presseschau des Vereins schauen, unter Rotwild, aber sensationelle Überschrift, Rotwild 4:2, eure besten Tweets zum Knüller.
Ja.
Und ganz oben, was müssen meine müden Augen sehen?
Ja,
Mike, du ersparst uns nichts. Ganz oben
ganz
steht Mike Nöcker.
Ja.
Unter dem Titel 4:2, eure besten Tweets zum Knüller. Ich muss es nochmal wiederholen.
Ja.
Es ist dann auch eine Frage der Mentalität. Hashtag FCB, BVB. Bist du der neue Dieter Nickles? Bist du der neue Dieter Nickles?
Ja. Ist es wirklich so?
Ja, du bist der Top-FC Bayern-Tweet des Wochenendes. Und was musste ich mir stellvertretend für dich, für Hasskommentare anhören
das ist richtig.
An diesem Wochenende?
Ja. Ja. Gerade eben noch die BVB-Raute geküsst. Und jetzt das. Du bist für mich der Marco Rose von Borussia Dortmund. Allerdings, also.
Ich hab das gar nicht so beachtet. Also, weißt du, manchmal müssen ja mehrere Puzzleteile geben dann das Ganze.
Ja.
Und am Wochenende dachte ich noch, ja, sowas passiert ihm halt mal. Da ist ihm die Maus ausgerutscht.
Ja,
ja.
Ist richtig.
Aber jetzt verschanzt er sich noch am Tegernsee.
Ja.
Was kommt als nächstes? Die rote Jacke?
Ja, also ich kann Sophie Passlack zitieren. Ich habe mich ausgehasst.
Sophie Passlack.
Ist
das die Tochter von Michael Passlack oder was? Sophie Passlack.
Pass mal,
los mit dir, ey.
Ja, Mann.
Lass den Mann doch, der tanzt virtuos auf der Grenze zwischen Entertainment und Fußball. So, lass ihn doch.
Du kannst doch nicht nur, weil es ein Fußball-Podcast ist, kannst du doch nicht auch Sophie Passmann und Sophie Passlack machen.
Vor allem, weil Passmann auch einfach der geilste Name für einen Fußball-Podcast.
Ja.
Guten Tag, mein Name ist Lukas Passmann.
Ja, wirklich. Ja.
Entschuldigung, bitte. Ja. Entschuldigung, Frau Passmann. Ich hatte nur ein sehr schönes Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen und da mochte ich den Begriff ausgehasst so gerne.
Ja,
und
fantastisch.
Dachte kurzzeitig darüber nach.
Ja.
Vielleicht ist das auch ich und der FC Bayern. Vielleicht bin ich ein Stück weit auch ausgehasst und jetzt offensichtlich übergelaufen. Ich wusste davon überhaupt nichts, aber interessant ist, aber da können wir natürlich nachher nochmal drüber sprechen, dass bei diesem Twitter gerne mal das Wort auch überlesen wird. Also ich habe ja nicht gesagt, es ist eine Frage der Mentalität, sondern ich habe gesagt, es ist auch eine Frage der Mentalität.
Ja.
Ja. Ich musste mir auf jeden Fall von halt die Fresse bis sonst was irgendwie
aber halt die Fresse ist bei Twitter ja sowas wie guten Tag.
Aber wenn du dich jetzt ausgehasst hast, was ist denn dein neuer Slogan? Ich habe euch was mitgebracht. Nichts, nichts, nichts. Immer geht's in Stadion. Wir haben euch was mitgebracht. Nichts, nichts, nichts.
Ja,
ja gut, furchtbar.
Also seit dem Wochenende esse ich auf jeden Fall pausenlos Würstchen vom Uli, die ich mir extra bei einem kleinen Zwischenstopp in Nürnberg besorgt habe. Und versuch's jetzt einfach mal. Ich stehe auch schon, hab schon in Bad Wiessee vor seinem Tor gestanden und hab am Zaun gerüttelt und gerufen, ich will da rein. Das ist mir allerdings noch nicht gelungen.
Gut.
Nun gut.
Tja.
Vielleicht auch, weil ich nicht richtig angezogen bin.
Ah, cool. Oh mein Gott. Also Mike, also anders. Die Frage, ob du nicht richtig angezogen bist, die kann ich dir ganz klar eigentlich immer mit Ja beantworten. Ja, Mike, du bist also nicht richtig angezogen. So, das erkennt man ja daran, dass du das, was viele unserer HörerInnen ja nicht wissen, ist, dass Mike teilweise.
Kannst du mal aufhören, mit dem Gender-Sternchen hier zu sprechen?
Gerade heute am Weltfrauentag. Gerade am Weltfrauentag natürlich.
Ja.
Wirklich, wie konnte ich nur? Entschuldige mit dem Mike. Das muss er sich vorstellen, weißt du? Er steht, teilweise lauert er an der Berufsschule und zieht irgendwelche 16-Jährigen ab und holt in die Turnschuhe und die Strapjeans, ne? Aber wenn man da mal gendert, da tickt er gleich durch, ne? Dann ist er halt eben doch wieder knapp 60. So, aber so ist es halt. Ne?
Ja. Das könnt ihr mal schön unter euch ausmachen. Da bin ich mal neutral wie die Schweiz heute. Aber ja, ich finde es übrigens ganz toll, ich kann ja schon was vorwegnehmen für die spätere Werbung. Wir haben ja heute Werbepartner, die so ein bisschen klingen wie so eine Detective-Serie in den 70ern, synchronisiert von Rainer Brandt. Wir haben Ascot und Clark. Ist das nicht geil?
Ja, Ascot. Ascot.
Das heißt, Ascot.
Ascot. Es sind ja Schweden. Ja.
So, die Schweden sind nämlich keine Holländer, was man auch schon bei der Aussprache ja hört.
Ascot.
Ascot.
Ja. Das ist richtig.
Oder? Ist doch richtig. Also, das Wichtigste, egal ob sie jetzt Ascot oder Ascot ausgesprochen wird, das Wichtigste ist natürlich, wie sie geschrieben werden, nämlich A-S-K-E-T. Und das zusammen ergibt eine Website, die da heißt asket.com. C-O-M. Also Ascot. .com.
Yep.
Das auf jeden Fall ist die Website für die schwedische Herrenbekleidungsmarke, die im Grunde genommen eigentlich nur eins möchte, dass ihr weniger konsumiert, dafür aber besser konsumiert. Und das haben wir in den letzten zwei Folgen schon gesagt, fängt an dabei, dass man eben versucht, ja, sich ein bisschen zu reduzieren auf das, was man tatsächlich nur braucht. Deswegen gibt es keine modischen Aufdrucke, deswegen gibt es auch keine modischen Knallfarben oder sonstige Dinge, die schon in einer halben Saison wieder letztlich out sein könnten und dann liegen sie im Schrank oder man schmeißt sie weg oder es landet in der Kleidersammlung, sondern es geht darum, eben klassische Farben, klassische Schnitte und das finde ich jetzt relativ interessant und ist auch tatsächlich immer ein Problem bei mir gewesen.
Ja, die Größe, ne?
Es gibt ja die Größe, warte, absolut.
Sie hören jetzt das lange Elend.
Ja, ja.
Es ist wirklich so.
Bei mir ist ganz oft so gewesen, dass ich nicht wusste, okay, habe ich jetzt ein M oder habe ich eine L? Wenn ich ein M genommen habe, waren meistens die Ärmel zu kurz. Wenn ich L genommen habe, waren die Ärmel zwar irgendwie okay, aber ich dachte, so ein bisschen schlabbert's auch. Und deswegen gibt's eben nicht nur für 3,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt eben 5 Größen, sondern bei Ascot gibt es ganz unterschiedliche. Also heißt, jede Standardgröße, also S, M, L, XL, XXL,
XS, XS hast du noch.
Und so weiter.
Genau,
die haben alle unterschiedliche Längengrößen mit dazwischen. Also nehmen wir mal M als Beispiel, dann gibt es M eben auch mit S, mit Regular M und mit L für dann beispielsweise längere Ärmel oder ähnlichen. Hast du es verstanden, Lukas Vogelsang?
Also eine lange...
Es gibt einfach eine lange S oder eine kurze M oder eine breite und so.
Genau.
Aber bei Micky ist ganz einfach zu merken, der ist in XS.
Ja, so, genau. Ja,
musikalische Eselsbrücke. Aber komm, eine Sache, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Mike Nöcker, wir machen diese Sendung seit fast 4 Jahren. Da musst du doch wissen, ob du eine NM oder ein L bist. Also... Oder?
Ja, Mike ist doch, guck dir den Kerl doch an.
Nach 4 Jahren MML muss er doch wissen, ob er ein M oder ein L ist, oder?
Das ist natürlich,
also so gesehen hast du natürlich recht.
So,
dann bin ich möglicherweise dann doch das M.
Also ich habe mir einfach gesagt, meins ist jetzt, ich esse weniger Shetböller, damit ich besser bei Ascot reinpasse. Das ist jetzt meine Eselsbrücke. So.
Ja, fantastisch.
Dann haben wir es jetzt alles. Und ich sage nochmal die Website, da könnt ihr alles nachlesen. Ascot.com, Ascot.com.
Genau. Schicke, nicht überfrachtete Kleidung, nachhaltig, aber dafür mit der richtigen Passform.
Passmann.
Passmann. Passt ja in diesem Fall. Ist ja eine Männermarke.
So viel Passlack. Ey. Ich werd's nicht
kommen. So heißt die Folge, aber ist klar,
so
oder?
Viel Passlack, ja. Natürlich.
So, ja. Wollen wir den dann bitte mal?
Ja,
bitte.
Natürlich.
Sehr gut. Damit, ich muss ja das Kommando noch geben. Musik bitte.
Ja, gib du mal schön dein Kommando, ganz wichtig.
Gib den Kindern das Kommando.
Sie berechnen nicht, was sie tun. Übrigens, ja, totale Blödsinn, ne? Ja, totale Blödsinn. Ich habe ja meine Tochter dabei. gib dem Kind das Kommando. Die schafft es ja wirklich binnen weniger Sekunden, ihr Kinderzimmer zu einem, es sah wirklich gerade aus wie Dresden 45. Und sie war, ich war nur kurz im Wohnzimmer. Ich komme wieder, ich sag, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn binnen weniger, es sah wirklich aus, als hätte sich irgendwie Klaus Kinski und Ben Becker einen Tobsuchtsanfall gehabt. Unfassbar.
Aber gibt es da nicht so eine Most-Taverne-Szene bei den Simpsons, wo die Tür aufschlägt, sauber? Zuschlägt, aufschlägt, wieder komplett verwüstet.
Aber genau so sah es
mit so einer Saluntür.
Genau, ich hatte eine Ordnung, wahrscheinlich wie die aktuelle Defensive von Liverpool. Also Wahnsinn, wirklich. Ja.
Naja.
Wann kommt Klopp zu Gladbach?
Das ist tatsächlich die Nein, viel
wichtig. Lustig wäre doch, wenn er zu Gladbach geht. Achso, ja. Zu Gladbach, ja.
Ja, danke. Danke.
So, pass auf, ich stelle jetzt mal anders. Ich stelle ihn mal vor. Hier ist er. Der Passlackaffe vom Tegernsee, hier ist Mike Nöcker.
Vielen Dank. Dann gebe ich nur zurück, hier ist der Mann, der, also, wenn einer selbst Megan gemobbt hat, dann Lukas Vogelsang.
Ja, und hier ist der Mann, der das gesamte Asket schon aufgetragen hat, hier ist Miggy Beisenherz.
Mein Name ist Sophie Impfpassmann, um auch im Jahr 2021 zu bleiben. Ja, guten Tag.
Den reiten wir jetzt tot.
Ja, den reiten wir wirklich tot. Ja,
das lässt absolut sich nicht mehr verhindern, lieber
Nein.
Mike.
Nein.
Ja.
Wir blicken auf ein interessantes Wochenende. Wir grätschen quasi mitten rein. Mal vorsichtig, wie ist der Kollege von Wolfsburg?
Die Grätschenfrage. Wir stellen, in Wolfsburg stellt man sich die Grätschenfrage.
Das ist ja wirklich unfassbar.
Ich sag mal so, bei den Bayern wäre das nicht gepfiffen worden.
Nein. Ja.
Sag mal, du hast das ja direkt rumgeschickt. Ich habe es als erstes bei dir gesehen. So wie man sagt, Mike Nöcker schickte das sehr früh rum. Wie heißt denn der junge Mann? Der ist ja relativ neu oder eher unbekannt. Also er hat sich auf jeden Fall gut eingeführt bei uns.
Das ist auch
wie heißt denn der? Du wolltest den doch ein bisschen abfeiern und es dann einordnen, Mike Nöcker.
Du meinst, ich wollte das Foul einordnen?
Ja, oder erstmal abfeiern, dass man wirklich in 2021 mit Videobeweis, mit allem und worüber so gesprochen wird, sagt, pass auf, ja, die Grätsche von hinten gefährlich, aber nee, ich mach die Zange von hinten, die eingesprungene Zange, ey.
Ja,
da musst du erstmal drauf kommen.
Also er heißt auf jeden Fall Paulo Ottavio und hat mich wirklich zum erfolgreichsten Tweet meiner Twitter-Geschichte gebracht.
Na, dann ist doch alles in Ordnung.
Oder? Weil ich nämlich drüber geschrieben habe, er kommt den einen Tick zu spät und dann reicht halt bei der Geschwindigkeit die kleinste Berührung.
Sag mal, hattest du ein Twitter-Wochenende? Also, ich dachte ja, du hättest den Tweet einfach recycelt, du hättest ihn zweimal benutzt. Du hättest ja auch darüber schreiben können, manchmal ist es auch eine Frage der Mentalität.
Das ist schön. Ja, das war, da war Mike noch cool, bevor er sich dann liebesdienerisch in den Staub vor den FC Bayern geworfen hat. Das war dann leider, naja, wir, Leute, ihr wisst ja, wie er ist. Ist. Ne?
Es ist, ehrlicherweise, ich habe kurz vorher, habe ich Uli Hoeneß im Bräustüber getroffen.
Ja.
Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Ja. Hast du ihn gefragt, ob sein Bruder demnächst in der Santa Claus 3-Verfilmung mitspielt?
Ich finde, dass Dieter Hoeneß der Bart total Wahnsinn, gut steht. Ne? Der sieht total gut aus damit. Finde wirklich, dass der. Ich hatte ja das große Glück, das spielt aber für den Bart eigentlich überhaupt gar keine Rolle, deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich es erzähle, aber ich habe ihn ja noch getroffen beim letzten Mal, als ich selber im Doppelpass saß. Das ist wirklich auch ein sehr netter Mann, der jetzt durch den Bart nochmal gewinnt. Der ist doch genau die, so jemand möchtest du doch irgendwie als Onkel haben, so, oder?
Also zum einen, weil es natürlich optisch die Stirn verkleinert.
Ja.
Und richtig. Ein zweiter Grund fällt mir an dieser Stelle nicht an.
Einfach halt so was Warmes, Freundliches. Ja.
Die Dieter Hoeneß.
So. Weil wir ja, ich glaube, noch nie in einer Folge Podcast so herumgesprungen sind, wie in dieser.
Ja. Mehr wild herumspringt eigentlich nur Ottavio von Wolfsburg.
muss man an dieser Stelle auch mal sagen, der Lukas hat eine sehr, sehr schöne Idee gehabt und hat eigentlich uns auf das Thema überhaupt in dieser Folge und in dieser Woche auch gebracht. Es ist nämlich, auch das müssen wir als MML mit aufnehmen, ein Jahr Geisterspiel.
Ja.
Seit einem Jahr schleppen wir uns jetzt mit leeren Stadien und mit brüllenden Werderanern durch diese
Problem.
Saison.
Ja. Tja, ja.
Naja, es ist so ein bisschen so, am 11.3. 2020 war Köln gegen Gladbach. Jetzt ist ein Jahr vorbei und der Grusel ist einfach Normalität geworden. Also wir haben uns sozusagen, wir haben da am Anfang immer noch gesagt, Geisterspiele, ah, spannend. Ja. Man hört die jetzt alle. Ja. Jetzt schreiben schon alle natürlich von Radio Müller und was sonst so auf den Rängen passiert. Auch das hat sich abgenutzt und es ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, so eine neue Sachlichkeit geworden und gleichzeitig so dieses Gefühl immer noch, ist das echt und wann hört das endlich auf?
Ja, ja. Also der Fußball ist nicht schlechter geworden. Das kann man, glaube ich, bilanzieren. Was die Heimstärke der Vereine angeht, da gibt es, wenn ich mich nicht irre, zumindest vor ein paar Monaten gab es Statistiken, die schon belegt haben, dass die Heimstärke ein bisschen weniger ist als zu Zeiten, als die Fans da waren. Wobei auch da die Frage immer noch ist, ob der FC Schalke wirklich davon profitiert hätte, wenn die Fans im Stadion gewesen wären, lässt sich jetzt nun nicht klären. Es ist eine Situation, an die wir uns einigermaßen gewöhnt haben. Viele schalten bei Sky trotzdem die Publikumstonspur ein, weil man, es ist ein relativ gut funktionierender Selbstbetrug, den ich auch, wenn ich Fußball gucke, auch gerne selber nutze. Ansonsten geht es uns da ja nicht anders als allen anderen auch. Also wenn man alte Ausschnitte sieht, wo Fans jubeln, das hat, ist schon ein Emotionstreiber.
Jetzt haben wir ja eine Woche hinter uns, wo es zum einen das Derby gab in der zweiten Liga, Hamburger SV gegen St. Pauli,
ja,
und das Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das sind ja alles genau die Festtage, für die wir Fußballfans geworden sind und genau, wo man im Stadion
inklusive gesehen, der Europa-League-Auftritte zum Beispiel, das war, diverser Vereine.
Ja, das war, glaube ich, ja schon die Woche vorher. Das ist aber das, wo ich immer sage, okay, auf Hertha gegen Luhansk oder Östersund kann ich verzichten.
Ja, ja.
Aber ich meine, das war sozusagen so die Hinleitung zu einer Frage an euch beide, weil Mike saß wenige Meter entfernt vom Millantor-Stadion, mhm, und man hörte das Feuerwerk.
Ja.
Und man sah das Feuerwerk.
Ja.
Und dann sah man das Spiel im Fernsehen. Aber man wäre ja gerne im Stadion gewesen.
Ja.
Gleiches gilt ja auch dafür, vielleicht wäre man nach München gefahren und hätte probiert, Karten zu bekommen und hätte sich Borussia Dortmund gegen die Bayern im Stadion geguckt.
Ja.
Wie ging es euch denn beiden in dieser Woche, wenn ihr so auf diese Spiele geschaut habt? Mit wie viel Wehmut saßt ihr da vorm Fernseher?
Die Wehmut ist ja eher so ein Niedrigplateau. Also die ist so dauerhaft da, dieses Gefühl von, wann könnte denn man... Es ist jetzt auch wieder... also das ist ja beides. Es ist der März, es kommt der April, das ist die Zeit, in der man normalerweise selber draußen auf dem Rasen steht und Fußball spielt. Man hat sich durch den November, Dezember, Januar, Februar, diese Kackmonate, wenn es Eis regnet und einfach scheiße ist und du da draußen immer gehst und spielst, dann wirst du natürlich in dieser Zeit jetzt dafür belohnt, dass du auch in den Kackmonaten draußen warst und dich dem Fußball, egal in welcher Form, geopfert hast. Und jetzt ist das halt nicht der Fall. Und das möchte man natürlich gerne haben. Du willst ja jetzt im Stadion. Ich sehne mich nach dem Fußball in all seinen emotionalen Schattierungen. Also egal, ob ich selber auf dem Feld stehe und spiele. Aber ich sehne mich auch nach dieser gnädigen Dummheit des Fanseins. Auf den Rängen eine völlig irrationale Emotionalität zu leben, die eigentlich völlig unberechtigt ist, weil ich mit den Menschen, die da unten auf dem Feld stehen, persönlich überhaupt nichts zu tun habe und die mich nicht kennen. Und ich bin denen auch egal. Und trotzdem ist da eine Form von Verbindung, ein völlig unerhörtes Gefühl. Und das vermisse ich. Ich vermisse es. Ich würde gerne mal wieder samstags ins Stadion gehen. Würde gerne mal den Bierbecher in der Hand haben und mich über Dinge aufregen und eine Grätsche feiern oder auch einen geilen Pass. Das ist alles etwas, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche, was bitte bald mal zurückkommen möge, wissend, dass das vermutlich so bald noch nicht geschehen wird. Vielen Dank auch an Jens Spahn. Wir konzentrieren uns alle jetzt auf Aldi und Lidl. Das ist jetzt...
Jetzt gehen wir an den Tegernsee, um über St. Pauli zu sprechen. Wie ging es dir denn, Mike, letzte Woche? So, das war doch da eigentlich der ultimative Lackmustest für die Befindlichkeiten eines Fans.
Und das war schon ehrlicherweise ziemlich furchtbar. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass ich relativ nahe am Stadion war und das Spiel dort geguckt habe, deswegen eben alles an Feuerwerk und so weiter auch gesehen und mitbekommen und gehört habe. Und das Spiel selber dann irgendwie nicht im Stadion zu erleben, das ich im Stadion erlebt hätte, weil ich natürlich auch eine Dauerkarte beim FC St. Pauli habe und ähnliches, das ist ehrlicherweise schon ziemlich furchtbar gewesen. Als dann auch noch zu allem Überfluss St. Pauli gewonnen hat, hat es mich danach ehrlicherweise auch Richtung Stadion gezogen. Also danach gab es ja wieder Feuerwerk und dann habe ich mir irgendwann auch die Interviews bei Sky gespart, weil ich irgendwie, ich wollte dahin. Also ich hatte das Gefühl, ich muss mal irgendwie nach 12 Monaten, in denen ich glaube ich insgesamt nur 2,5 Mal im Stadion gewesen bin und eines davon, das war das halbe Mal, war ein Testspiel, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich muss jetzt im Jubel dieses Derby-Sieges mal zumindest in Stadionnähe, um zumindest mal ohne Frage auf Abstand und mit Maske und so weiter und so fort, aber zumindest mal so dieses Fangeschehen so ein bisschen irgendwie hautnah erleben, als man das eben dann nur mit Fernsehkameras oder in Social-Media-Kanälen oder so letztlich dann mitbekommt. Ja. Also da habe ich schon ehrlicherweise sehr gelitten.
Weil man ja auch weiß, irgendwann werden die Molotow-Cocktails im Keller schal. Die müssen dann auch irgendwann, die müssen irgendwann benutzt werden, ja, das auf dem Kiez.
Ja.
Aber
und die sind ja auch massiv benutzt worden.
Also bei mir ist es so, ich war das letzte Mal im Stadion mit meinem Vater gegen Eintracht Frankfurt. Da durften 4.000 Fans ins Olympiastadion.
Ja.
Ansonsten war ich einmal gegen Tennis Borussia, war ich einmal bei Tennis Borussia gegen Viktoria Berlin und einmal im Stadion Rote Erde. Ich glaube, da war
Rote Erde,
ich glaube, es war Borussia Dortmund 2 gegen Rot-Weiß Essen oder so.
Ja.
All das konnte die Sehnsucht nicht stillen, weil es immer nur einen daran erinnert hat, was mal war. Weil für mich ist Stadion oder Fußball-Bundesliga ist für mich ins Stadion gehen, sich 2 Stunden vorher treffen an der S-Bahn, S-Bahnhof Olympiastadion.
Kamelhaarmantel, so wie wir.
Genau, ne? Ja, am Kamelhaarmantel an den Stadionterrassen und dann direkt abbiegen, damit man ja nicht mit den richtigen Fans in Kontakt kommt, wenn die da hinten das billige Bier trinken. Nee, aber normalerweise ist Stadionterrassentreffen.
Wieso gibt's im Stadion auch Bier?
es gibt ja so Stadionpunsch, der sehr schnell abkühlt und kein Alkohol enthält und trotzdem 5 Euro kostet.
Ja,
das aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Nein, also der Stadion, aus
also
der
erinnert euch an die vielen Tage, wo wir zu Borussia Dortmund gegangen sind. Man trifft sich, Rote Erde, geht da noch eine Wurst essen, Bier trinken und dann geht man zusammen ins Stadion. Und was eben auch ist, es hat mich heute wieder an Rent-A-Man erinnert. Also Stadion, Rent-A-Man, ist ja die Szene, wo er mit dieser Frau ausgeht, die Tourette-Syndrom hat.
Und ich kenne den Film gar
also,
nicht.
Das
weiß
ist,
gar nicht, was
das
ist. Ist das Film? Rob Schneider?
Ja, genau.
Gottes Willen.
Aber es gibt diese Szene und er weiß die ganze Zeit nicht, wie er mit der Frau umgehen soll und hat dann eine Idee und geht mit ihr ins Baseballstadion, wo ihre Ausfälle nicht mehr auffallen, weil sie ist ja im Stadion. Das heißt, mit dem Tourette-Syndrom passt sie da gut hin. Und Stadion erinnert mich immer daran, weil man da ein anderer sein kann oder aus sich rausgehen kann. Also Fritz Ekenga hat das im Kicker heute genannt. Man entmenscht dort.
Ja.
Also man kann gemeinsam außer sich sein.
Ja, ja.
Auch Dinge, da kommen einem Dinge über die Lippen, die einem zu Hause vielleicht nicht so über die Lippen kommen, wenn nur andere, wenn weniger Leute zuschauen oder zuhören.
Ja.
Also das ist ja auch eine Form sozusagen, diese Eskalation, dieses auch mal pöbeln, eben alles da lassen, das E's ausspielen. Das ist ja, das ohne E's kann man ja Stadion gar nicht schreiben.
Für manche ist das E's vielleicht ein bisschen sehr weit aus ihnen rausgekrochen, ein bisschen aus den sehr niedrigen Niederungen des Körpers, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
So. Ja, aber du weißt ja auch, dass es dieses...
Das meine ich auch, gnädige Dummheit. Aufregen,
genau. Was wäre im Stadion, also was wäre, nur mal eine Idee.
Ja.
Die Szene zwischen Can und Sané.
Ja.
Und das wäre in Dortmund gewesen.
Ja.
Vor 80.000.
Ja. Ja, klar.
Das hätte ich gern gehört.
Ja. Ja.
Also, ob es nun faul war oder nicht. Aber das hätte ich gern, weil das gehört dazu. Die Pfiffe, dieses, du kennst selbst Leute, die du wahrscheinlich in der Bahn sitzend nicht wiedererkennen würdest, stehen plötzlich hinter dir.
Aufspringen
die stehen das ganze
und
Spiel.
Schreien, genau. Ey, du Arschloch.
Genau, weil die das brauchen. Das ist eine innere Reinwaschung.
Naja, es ist ja, du darfst ja auch nicht vergessen, der Mensch ist klein, dann ist er ziemlich ungezähmt und wild und irgendwann ordnet er sich ein in die Korridore, in die Verhaltenskodizes in der Gesellschaft. Und wenn du im Stadion bist, in den 90 Minuten, musst du dir über viele Dinge erstmal keine Gedanken mehr machen. Da ist die Welt sehr einfach. Da sind die Guten, da sind die Bösen. Und wenn einer von den Bösen sich auch nur ansatzweise nicht regelkonform verhält, dann springt man auf und schreit, du dämliches Arschloch. So, oder tritt ihm in die Eier. So, und das ist gut, weil man ist sich mit ungefähr von 80.000 Menschen, ist man sich mit ungefähr 65.000, vielleicht 70.000 Menschen sehr einig, dass das richtig ist. Es hat ja auch was Befreiendes, weil das machst du ja normalerweise nicht, wenn du jetzt irgendwie aus dem Haus auf die Straße gehst, schreist du ja jetzt nicht den Nächstbesten an, du Flachwichser.
So. In Berlin schon.
Ja, das ist aber richtig.
Deswegen, das ist ja auch das Problem. Deswegen geht ja niemand zu Hertha. Ja. Weil wir haben das ja schon auf der Straße. In Dortmund richtig. Geht man das stimmt. Ins Stadion.
In Berlin besteht keine Notwendigkeit. Nein. Wenn du sagst, wenn ich mich beschimpfen lassen will, kann ich auch ein Taxi nehmen. So, das ist richtig. Ja.
Bei mir ist es so, wenn ich mich beschimpfen lassen will, mache ich halt MML.
Das ist richtig. Als Maul.
Ja, ja. Genau.
Aber es ist doch genau dieses Gefühl. Also dieses, dafür geht man ins Stadion, für das ein bisschen aus sich herauskommen. Mhm. Ja, also das ist auch der große Unterschied zum Beispiel zum Theater. Also wenn du in Berlin in die Schaubühne gehst, guckst du dir 3 Stunden an, wie Lars Eidinger als Hamlet den Kontrollverlust.
Ja, der schreit, also da springst du nicht auf und schreist, jetzt schieb dir endlich die Wurst in den Arsch. Wofür habe ich denn 60 Euro gezahlt? Ja, aber Bockwurst! Jetzt die Bockwurst! Jetzt muss er doch! Jetzt, mach doch! Jetzt! Das Ding muss doch sitzen!
Ja, aber du bist halt aber 90 Minuten dein eigener Lars Eidinger.
Eidinger, wir wissen, wo die Bockwurst steckt. So.
Ja, gut, dann haben wir das, dann haben wir das auch.
Ja.
Kurze Einlassung noch dazu. Es gibt im heutigen Kicker extrem viele Interviews zu der Lage nach einem Jahr Geisterspiele. Nils Petersen wurde interviewt, Lute durfte was schreiben, Arndt Zeigler. Und was ganz interessant ist, Manuel Gräfe, der Schiedsrichter, und alle haben einen Satz drin. Ein Satz zieht sich durch jedes einzelne Interview, jede einzelne Kolumne. Ohne Fans ist es nur noch Arbeit.
Ah ja, okay.
Wir gehen nur noch zur Arbeit. Nils Petersen sagt, ich gehe nur noch zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause.
Ja.
Lute sagt, wir machen unseren Job. Manuel Gräfe sagt, ich gehe dahin, ich pfeife, es ist wie früher, wenn ich in der Oberliga gepfiffen habe, ich mache meinen Job.
Ja.
Arndt Zeigler sagt, ohne die Fans als Stadionsprecher ist es nur noch eine Arbeit.
Es fehlt der Rausch.
Genau.
Es fehlt das Rauschhafte, was tatsächlich entsteht, wenn diese Zehntausende als Emotionsverstärker dich da so durchtragen, im Positiven wie im Negativen. Ja, interessant. Interessante Beobachtung. Ja.
Total interessant. Also insbesondere auch, man muss sich ja auch immer zurückdenken, wann diese Geisterspiele angefangen haben. Ne? Das war fast auf dem Höhepunkt der Fanproteste. Also alles das ist ja jetzt damit auch verstummt. Alles das, was wir rund um Hopp und Fadenkreuze und Ultra raus und so weiter und so fort gehabt haben.
Ja.
Und insofern ist das Fußball ohne Fans ist dann auch einfach nichts. Dann ist es auch einfach nur etwas, was man sich 90 Minuten anguckt, das kann auch teilweise sehr sozusagen von der Arbeit her sehr perfektionistisch sein und auch durchaus ansehnlich sein und es kann auch spannend sein, aber es hat halt diesen Hype, dieses Hardcore-Emotionslevel, das ist halt raus.
Gräfe sagt, der Fußball sei besser geworden aus seiner Warte. Aber es ist natürlich, dieser ganze Gedanke, den man vielleicht auch mal gehabt hat, kommt es vielleicht wirklich nur aufs Spiel an und nicht aufs Drumherum. Das da drumherum ist ja nur, ist ja nur das Event.
Ja.
Aber ohne das Event, merkt man jetzt, ohne die Fans, fehlt halt tatsächlich etwas. Wobei ich, was ich auch interessant finde, ist, wenn du mal dich so umhörst, es teilt sich ja doch zu ungleichen Teilen in jene, die ich eher als Puristen bezeichnen würde. Mhm. Die sagen, Mensch, jetzt kann ich mich endlich mal aufs Spiel konzentrieren. Und dann eben die sagen, ey, eigentlich interessiert es mich gar nicht mehr, weil ich gehe da eben hin, um mit meinem Vater im Stadion zu sein, mit meinen Freunden das Bier zu trinken. Also ohne Wurst ist mir alles Wurst.
Ja.
Ohne Bier ist alles sehr nüchtern.
Ja.
So, also
absolut.
Das ist ja die andere Fraktion.
Ja, weil mir die Expertise fehlt, will ich natürlich auf jeden Fall den Fußball mit diesem ganzen Geklingel drumherum haben. Ich bin ja auch keiner von denjenigen, die behaupten, ich gucke Fußballspiele am liebsten alleine zu Hause, weil ich dann in Ruhe das Spiel durchanalysieren kann. Dafür bin ich viel zu ahnungslos. Also lebe ich ja auch davon, dass die Emotion mich ja auch als Fan durch so ein Spiel trägt. So, und das ist.
Das ist der große Unterschied zwischen abkippender Sex und ein Abkippen wie Sex.
Oh Gott, Alter. Das ist doch wirklich.
Man muss übrigens sagen, wenn Manuel Gräfe sagte, Fußball sei besser geworden, klammern wir an dieser Stelle natürlich aus Schalke gegen Mainz, Köln gegen Werder und natürlich auch Bielefeld gegen Union.
Ja, aber ich gucke ja keine zweite Liga.
So. Ja. Naja, es ist halt interessant, ne? Also welcher ausschlaggebende Faktor halt jetzt weg ist, denn die Bayern zum Beispiel sind halt sehr professionelle, um das mal wieder aufzunehmen, Arbeiter. Das sind halt absolute Vollprofis in jedem Spiel. Übrigens halt eben auch in dem Spiel gegen die schwächeren Mannschaften, zumindest meistens.
Also Dortmund zum Beispiel.
Ja, wollte ich auch.
So ist richtig. Und die ficht das natürlich am wenigsten an, ob jetzt Fans da sind oder nicht. Aber es gibt halt Mannschaften und Teams, die leben halt dann doch davon, dass diese Fans im Zweifel nochmal so 10 oder sogar 20% mehr rauskitzeln. Wie halt eben Bremen beispielsweise, Freiburg, aber auch Lukas.
Und eben alle, die er gerade aufgezählt hat. Schalke Mainz.
Genau.
Köln.
Ja.
Bielefeld. Absolut. Union. Das ja. sind die Publikums.
Ich meine, dieser Begriff von dieser durchgenudelte Begriff vom 12. Mann, der kommt ja nicht von ungefähr. Am Ende ist es ja genau das. So, es ist am Ende. Man würde jetzt sagen, bei The Fast and the Furious wäre es dieser NOS-Knopf gewesen, ja. Wenn du den dann die Lachgaseinspritzung, wenn du irgendwie, eigentlich im Grunde genommen hat der Motor nicht mehr auf der Pfanne, da ist nicht viel, aber wenn du geile Fans hast, dann kann das halt mal passieren, dass du dann wirklich dann mal so da so durchgepusht wirst. Das ist ja schon häufig genug passiert. Einige Vereine leben halt extrem davon, dass die Fans sie antreiben. Union auch. Ist ein Wunder eigentlich, dass ausgerechnet Union, ein Verein, der auch so eine enge Rückkopplung hat mit den Fans, auch im Stadion, dass der in der schwierigen zweiten Saison so gut performt. Ist eigentlich, finde ich, fast die Gegenthese für das, was ich gesagt habe.
Und im Umkehrschluss eine Hertha, die sich eigentlich nie, also in den letzten Jahren nie auf ein großes Publikum verlassen konnte, dass die jetzt so schwächeln. Also denen würde es, glaube ich, aber auch in dieser Saison nichts bringen. Im Gegenteil, wenn da 60.000 wären. Aber das ist ja zum Beispiel, was unser Freund Kai Feldhaus immer gesagt hat. Er hat gesagt, gerade jetzt in dieser Saison mit 9 oder 10 Punkten von Schalke fehlt dieses Korrektiv von der Nordtribüne, dass sie da hingehen und sich mal rechtfertigen müssen, sich stellen müssen. Und das ist auch das, was Nils Petersen sagt. Man geht nicht mehr hin, man muss das nicht mehr ausdiskutieren. Also man kann sich nicht mehr freuen, kein Humba mehr, es gibt kein Tätere, man tanzt nicht mehr von der Tribüne, wenn man den Erzfeind 3-0 besiegt hat, aber man muss halt auch nicht mehr hin, wenn man 3-0 verloren hat gegen den Rivalen. Und das macht es, glaube ich, also dadurch ist alles sehr gleichförmig.
Ja.
Aber Union ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil wir ja auch irgendwann mal vor 2 Jahren gesagt haben, die alte Försterei, das ist ähnlich wie Anfield, ein Stadion, das Tore schießen kann. Und jetzt ist Union auf sich allein gestellt, weil das Stadion eben keine Tore schießt. Und dann machen sie es halt allein. Was ich im Übrigen noch mit erwähnen wollte, was natürlich umgekehrt dann tatsächlich tragisch ist, ist halt Arminia Bielefeld, ne? Wenn du nach so vielen Jahren wieder in der Bundesliga spielen kannst und dann auch den Fans das nicht schenken kannst, im Oberhaus wieder da zu sein und da wieder zu spielen, ist das natürlich traurig.
Klar, aber das haben wir natürlich bei einigen Vereinen, ne? Das haben wir auch schon mehrfach hier in dem Podcast erwähnt. Klar ist das Kacke für Union, dass die Fans das nicht miterleben können, was da Tolles passiert. Wie scheiße ist das halt eben auch für die Fans beispielsweise von Eintracht Frankfurt, was auf europäischer Ebene da passiert. Oder halt eben auch ein Sieg gegen die Bayern oder...
Oder Gladbach, die Champions League, die spielen eine hervorragende Champions League-Vorrunde. Und am Ende, weil ja auch die Fans sozusagen das Gedächtnis des Vereins war ja nicht anwesend, also nicht physisch anwesend.
Genau.
Das heißt, was bleibt denn am Ende einer Saison, wo sie wahrscheinlich Achter werden, im Achtelfinale gegen Manchester City ausgeschieden sind und im Pokal gegen Borussia Dortmund? Es bleibt ja nicht. Das heißt aber, die wenigen guten Momente, die man sich hätte einrahmen können, die man ins Erinnerungskästchen hätte stecken können, die haben ja nicht stattgefunden, weil die wurden ja nur durch den Fernsehbildschirm übermittelt. Ja. Das ist einfach nicht das Gleiche.
Genau.
Vielleicht ein Punkt noch, was tragisch ist, weil in der letzten Saison schon musste Claudio Pizarro ohne Zuschauer seine Karriere beenden. In dieser Saison sind es die Bender-Zwillinge und Piszczek beispielsweise. Und interessanterweise das letzte Spiel am 34. Spieltag ist Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, die drei Spieler sind eigentlich auf dem Platz. Der eine Bender ja auch mit BVB-Vergangenheit. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass das, was eigentlich ein totales Fanfest wäre, mit einer hochemotionalen Verabschiedung dieser drei wirklich...
Ikonen,
ja, absolut, findet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Zuschauer statt, zumindest aber ohne ausverkauftes Westfalenstadion statt. Und das ist natürlich wirklich bitter.
Die beschissene Blaupause ist dafür natürlich der Abschied von Mario Götze.
Ja.
Wo da ein paar Ordner standen und ein paar versprenkelte Anzugträger und dann gibt es einen Blumenstrauß und tschüss. Tschüss, war nett gewesen.
Wobei man fairerweise sagen muss, in den letzten Jahren hatte Mario Götze die besten Auftritte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Also ich glaube, Publikum, deswegen funktioniert es ja in Eindhoven auch gerade so gut. Wenn möglichst wenig Leute ihre Augen auf ihn richten, dann hat er eigentlich eine gute Zeit. Wie sieht es bei Götze eigentlich gerade aus? Ganz gut, oder? Ach,
die haben jetzt irgendwie im letzten Spiel, also das letzte, was ich gelesen habe, war, dass sie sehr gut gespielt haben und im Spitzenspiel noch in der letzten Minute einen Ausgleich kassiert haben. Aber das war wirklich nur so im peripheren Sehen.
Ja.
Einen Gedanken wollte ich euch aber noch mitgeben zu diesen Geisterspielen. Ich finde, was man wirklich merkt, also daneben, wie verkommen das System ist, da haben wir ja auch schon sehr oft jetzt drüber gesprochen, also wie sehr man sieht, dass nur die Maschine im Gang gehalten wird, weil es nämlich in erster Linie um die Fernsehgelder geht und eben nicht um die Zuschauer, weil man als Wirtschaftsfaktor selber als Publikum wegfällt. Ist aber auch etwas, was ich jetzt immer gemerkt habe, man ist gar nicht so sehr, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man ist gar nicht so sehr Fan von den Spielern, sondern man bleibt Fan des Vereins. Und ich habe mir heute nochmal Jerry Seinfeld angeschaut, der dieses schöne Bit gemacht hat, wo er sagt, you cheer for clothes. Am Ende jubelt man für das Trikot und man jubelt für das T-Shirt, man jubelt für seine Farben. Mhm. Da ist es egal, wer sie trägt. Und ich finde, das ist auch etwas, was man gemerkt hat. Man ist Hertha-Fan. Ich bin jetzt nicht Córdoba oder Cunha-Fan. Wenn die weg sind, wird es Hertha auch immer noch geben.
Ja, ja.
Ich finde, das merke ich jetzt noch mehr, weil ich merke so, der Verein bleibt. Die Spieler sind mir im Zweifel jetzt am Wochenende egal.
Naja, klar, das ist ja speziell bei Vereinen, wo die Fluktuation auch relativ groß ist, hast du ja auch gar keine andere Wahl, als für die Vereinsfarben zu sein und nicht für die Leute, die in den Trikots stecken. Sonst musst du ja verzweifeln. Also selbst als Dortmund-Fan. So, da kannst du ja wirklich nur Bayern-Fan sein. Oder von mir aus vielleicht auch. Nee, ich wollte schon Freiburg sagen, aber die haben ja auch eine Riesenfluktuation. Die haben es ja eigentlich immer gehabt, dass die 5 besten Spieler weg gewesen sind. Klar, ist ja auch so. Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. So.
Apropos verzweifeln. Ich verzweifle sehr oft, wenn ich mich frage, bin ich eigentlich gut versichert oder nicht?
Alter. Gottes Willen.
Sie hören den zweiten Teil von Ask It und Clark mit Mike Nöcker. Synchronisiert von Rainer Brandt.
Das ist nämlich unser zweiter Werbepartner heute in dieser Folge Fußball MML. Clark ist es und Clark ist etwas, und das erleben wir ja insbesondere jetzt gerade auch in dieser Corona, in dieser Lockdown-Phase, wie wichtig eigentlich Digitalisierung ist. Und Clark bringt im Grunde genommen digital Ordnung in dein Versicherungschaos, weil man nicht mehr so ganz genau weiß, meine Autoversicherung, wo hatte ich die denn nochmal? Und überhaupt, bin ich jetzt eigentlich Vollkasko versichert oder nicht? Und wie ist es eigentlich mit der Hausratversicherung? Was ist eigentlich, wenn nächste Woche Sturm kommt und so weiter und so fort? So, dafür gibt es eine App, die heißt Clark, die kann man sich ganz normal runterladen und kann dann dementsprechend all die Versicherungen, die man hat, kann man dort einladen und dann sieht man zum einen erstmal sehr übersichtlich, was man eigentlich alles an Versicherungen hat, ist den gesamten Papierkram und all das Ding los, hat es alles in einer App und man bekommt natürlich auch jederzeit Angebote, ob man möglicherweise zu teuer versichert ist oder unterversichert ist und ähnliches. Also insofern ist das eigentlich super praktisch. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, eigentlich die perfekte Mickey Beisenherz-App.
Absolut.
Weil Versicherungen hast du ja genug in deinem Leben.
Ey, das ist für mich die perfekte App, wirklich. Alleine dieser ganze Autoversicherungskram. Und ich glaube, ich bin auch heillos überversichert. Ich sage ja immer, ich muss das unbedingt mal machen, aber ich muss es wirklich machen. Das habe ich jetzt jedes Mal, sobald ich die Klage höre, denke ich, das ist doch genau das Ideal für mich. So, ich kann wahrscheinlich alleine pro Monat 400 Euro sparen, wenn ich diese App mal benutze. So. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wir werben ja sowieso noch für gute Sachen. Ich wollte jetzt schon die anderen Produkte aufzählen, die wir werben, weil ich will den Leuten ja nicht umsonst da jetzt noch. Nein, also das ist sehr, sehr gut.
Und wir haben sogar auch noch tatsächlich ein kleines Schmankerl, nämlich unter clark.de, da könnt ihr draufgehen und euch die App runterladen. Und es gibt, wenn ihr wollt, unter dem Gutscheincode Fußball30 gibt es einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Das funktioniert ganz einfach. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch schon mal 15 Euro Amazon-Gutschein und bei zwei Versicherungen sind es dann dementsprechend 30. Also ladet Clark runter als App. Clark.de ist die Website dafür. Und bei einer Versicherung von euch, die ihr dann in diese App einladet, kriegt ihr 15 Euro. Bei zwei Versicherungen 30 Euro Amazon-Gutschein unter dem Gutscheincode Fußball30.
Fußball30!
So, Leute, wollen wir denn dann mal
ja.
dann doch über das Spiel sprechen,
ja.
das auch, und ich betone auch, eine Frage der Mentalität gewesen ist?
Ja, aber ich sag mal so, die ersten 20 Minuten hat der SC Freiburg gut gegengehalten.
Ja, absolut. Muss man einfach
sagen. Da muss ich Christian Streich absolut recht geben. Ja, und dann hat man eben gegen eine Top-Mannschaft verloren, wie RB Leipzig. Und es ist ja auch kein Zufall, Mike Nöcker, ja, wenn schon die Fangesänge, wenn die Atmosphäre aus der Konserve kommt, dann gewinnt natürlich auch dieses Jahr der Verein aus der Dose die Meisterschaft.
Da habe ich mir zu aufgeschrieben, nach der Niederlage von Wolfsburg und dem Unentschieden von Frankfurt, sage ich ganz klar, Bayern sicher Vizemeister.
Aber da ist natürlich auch so ein bisschen die Gewissensfrage. Ne? Also wie groß ist der Hass auf die Situation, dass die Bayern jetzt zum 9. Mal am Stück Meister werden? Ist der so groß, dass man das sogar zulässt, dass RB Leipzig, man sich das als Meister wünscht? Das ist bei mir als Gedanke, es ist bei mir als Gedanke noch nicht wirklich, ich hatte sie noch nicht durchgesetzt. Also ich honoriere das, was sie mit dem Geld, was sie nun wirklich in Hülle und Fülle haben, honoriere ich. Ich finde, sie machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Aber es ist halt auch, genau, es ist ein Job.
Wir haben ja effektiv gar nicht so viel mehr ausgegeben als Hertha BSC in den letzten 2 Jahren. Bestimmt also es gibt nur einen Grund, warum ich RB Leipzig oder Red Bull, dass ich Red Bull die Meisterschaft gönnen würde, für Timo Werner.
Ja,
das ist so böse.
Du Schwein. Also, weißt du, das ist ja nun in diesem Jahr, in dem Dosen sehnlichst vermisst werden, muss man ja jetzt aber auch nicht so weit treiben, dass man dann ausgerechnet Leipzig zum Meister macht. Also, so groß ist die Lust auf Abwechslung dann auch nicht.
Ich verstehe auch nicht diese Abneigung gegen die Bayern. Also jetzt mal wirklich, wir wurden ja angehalten dazu im Internet nicht wieder ins Schwärmen bei den Bayern zu geraten.
Ja.
Aber
also müssen wir vor allen Dingen Mike
jetzt,
sagen.
Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Mike hat sich ja leer gehasst.
Das ist richtig.
So, er kann dem also gar nicht mehr viel entgegensetzen. Jetzt müssen wir aber mal sagen, fassen wir das Spiel doch mal zusammen. Die Dortmunder gehen 2-0 in Führung in den ersten 10 Minuten.
Ja.
So. Und hören danach im Grunde auf, sich zu wehren. Was ich noch nie erlebt habe, dass jemand, der 2-0 führt, aufhört, sich zu wehren.
Ja.
So, und brechen dann ein, geben das Mittelfeldpreis. Und die Bayern, die stehen, wie Thomas Müller gesagt hat, mit dem Rücken zur Wand. Die wissen, Stand jetzt steht 0-2, ist Leipzig mit einem Punkt vor Tabellenführer. Die Dortmunder führen in München und sind in guter Form. Mhm. Was machen die? Die spielen ihr Spiel. Nicht überzeugend. Und nach weiteren 45 Minuten haben sie auch fast damit aufgehört und erst wieder in den letzten 5 Minuten. Aber die haben dann zumindest so weit die Gier, dass sie das drehen. Und du hast zu jedem Zeitpunkt in dem Spiel das Gefühl gehabt, die drehen das auch noch. Die wissen das selbst. Mhm. Die haben die innere Überzeugung, dass sie dieses Spiel nicht verlieren werden. Und das finde ich dann, wenn du wirklich über Mentalität sprechen willst, nicht über die von Borussia Dortmund, sondern über die der Bayern. Und das ist immer noch, das Gesicht dieser Meisterschaft wird am Ende Joshua Kimmich sein. Wie er auf den Schiri zu sagt, Schiri, schau dir das nochmal an. Wie er immer alle bearbeitet, den Gegner, dann hörst du im Hintergrund, hörst du immer Thomas Müller, aber das Gesicht ist das von Joshua Kimmich.
Ja, das ist da sind wir jetzt wieder bei dem Begriff der Mentalität. Die haben die halt einfach mit solch riesigen Löffeln gefressen, weil halt eben auch die letzten Monate und Jahre ihnen ja auch nie etwas anderes bedeutet haben. So, das ist völlig klar, da geht immer was, wenn wir einfach stumpf weitermachen, ist so viel Qualität da, dass hier immer etwas geht. Das ist das alte Kahnsche, weiter, immer weiter. Mhm. Aber das ist es halt einfach auch. Und da wirst du dann auch im Positiven zur self-fulfilling prophecy, weil du einfach daran glaubst, dass es geht. Und dann hast du positive Erlebnisse, und die bestätigen dich darin. Und davon hat Bayern halt einfach so wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Und dann ist das ja, halt das Ergebnis.
Die Geilheit mit Löffeln gefressen.
Ja, die Geilheit mit Löffeln gefressen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher als mal einen Wechsel einfach an der Spitze. Aber ich weiß das auch zu schätzen, dass da eine Mannschaft bestehend aus wirklich vielen guten Typen und fantastischen Fußballern einfach das macht, was man von Profifußball erwartet. Und wenn die anderen zu dämlich sind, das dauerhaft zu leisten, ja, dann ist es halt so. Was willst du da machen?
Das ist absolut so. Und ich habe ja, glaube ich, irgendwie vor 2, 3, 4 Podcasts auch versucht, mal irgendwie In meiner Rückrede an die Bundesliga habe ich ja im Grunde genommen genau das eingefordert, was Borussia Dortmund in den ersten 10 Minuten exakt so gemacht hat. Nämlich drauf zu gehen und 10 Minuten lang die Bayern früh zu pressen und sie permanent zu beschäftigen.
Ja.
Und das haben sie gemacht und genau so ist Bayern auch verwundbar.
Ja.
Wenn man dann aber danach die nächsten 80 Minuten so abliefert, wie Borussia Dortmund das macht, dann verliert man halt am Ende 4-2. Im Übrigen, ehrlicherweise, die Tatsache, dass Dortmund überhaupt 4-2 und nicht 3-2 verloren hat, zeigt den Unterschied zwischen Mentalität. Weil in der Sekunde hatte Bayern das Spiel gewonnen mit dem 3-2. Es war niemand mehr auf dem Platz, der da hätte dagegenhalten können und noch einen Ausgleich spielen können. Und Dortmund lamentiert dann eher mit seiner Situation, eher mit diesem Foul und kassiert 60 Sekunden später das 4-2. Und das ist exakt der Unterschied zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Bayern macht immer weiter und hat das, was Thomas Müller ja auch gesagt hat, eben diese Mentalität auch, hat er im Interview gesagt, schöner Begriff, das steckt halt in unserer DNA. Mhm. Und was man dem Rest der Bundesliga vorwerfen muss, ist, dass im Schatten dieser 8 Meisterschaften niemand eine ebenbürtige DNA entwickelt hat, die da heißt, wir wollen aber eben auch Meister werden. Wir wollen aber eben auch nach oben und wir machen es möglicherweise anders als die Bayern, aber wir sind Leistungssport, wir wollen Meister werden. Und das hat in den letzten 8 Jahren niemand gemacht und deswegen verliert Dortmund so deutlich dieses Spiel gegen die Bayern, obwohl sie 2-0 führen, weil das in keinem anderen Verein, möglicherweise in Leipzig, weil das quasi auch so ein bisschen quasi unter der
Ich glaube, dass du von falschen Voraussetzungen ausgehst. Du gehst davon aus, dass im Schatten der Bayern was hätte wachsen können. Ich glaube, es ist eben so ist. Ganz viele Dinge wachsen ja im Schatten nicht. Und ich glaube, dass genau in diesem Schatten nichts wachsen konnte, weil es zu erdrückend ist, weil sie zu weit weg sind und weil sie selbst in einem Konsolidierungsjahr dann plötzlich 6 Titel holen.
Oh ja.
Und dagegen ist dann eben, um im Bild zu bleiben, kein Kraut gewachsen.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist das Konsolidierungsjahr und in dem sind sie vor allen Dingen international wahnsinnig stark, aber sie haben halt in dieser Saison ja auch einige Punkte gelassen, so ist ja nicht. Sie haben ja die Flanke aufgemacht und klar, manche robben sich ein wenig ran, so wie Leipzig zum Beispiel oder auch mit Abstrichen Wolfsburg, phasenweise Frankfurt, niemals Dortmund. Da wäre ja auch in den letzten Jahren ja immer mal was gegangen. Also hätten sich die Dortmunder, das ist ja legendär, sich nicht so sackdämlich angestellt, dann wäre diese Phalanx auch mal durchbrochen worden. Dann wäre es möglicherweise auch insgesamt anders gelaufen, denn aufgrund dieses Erfolgserlebnisses hätten die Dortmunder möglicherweise in den Folgejahren auch anders performt, als sie es dann getan haben. Also da ist der Spalt auch schon offen gewesen, dass auch eine andere Mannschaft mal Meister wird und die Bayern nicht einfach dauerhaft Meister werden. Die wären immer stark gewesen, sie wären immer dominant gewesen, aber da wäre auch was gegangen. Aber das hat sich dann auch so auf andere niedergeschlagen, dieser Missglaube, dass man auch Meister werden kann, das hat andere dann gleich mitbefallen. So, also weil Dortmund es nicht geschafft hat, haben offensichtlich andere Vereine, so wie Leverkusen oder so, da auch gesagt, ja, man kann ja nie hier Meister werden, wo du denkst, nein, das ist falsch. Genau. Ihr zieht die völlig falschen Schlüsse daraus. Also absolut. Ich glaube, die Bayern werden immer dominant sein. Sie werden auch immer vermutlich bessere Arbeit machen als andere Vereine. Sie werden auch mehr, und das ist natürlich für andere auch ein Problem, mehr Identität haben als andere Vereine. Aber sie werden auch immer wieder mal den Spalt auflassen, dass andere da reingrätschen können und dann halt auch Meister werden. Aber dann müssen die anderen halt eben auch da sein. So.
Ich glaube, es wird nochmal eine Zäsur geben, wenn Müller und Lewandowski aufhören. Mhm. Weil hat ja, die also Süddeutsche auch wieder, hat ja die Süddeutsche auch wieder getitelt, Radio ja. Müller. Es ist ja nicht nur irgendwie, ist ja nicht nur so ein Beiname, sondern genau. Sagt ja ganz viel. Ja. Also der imponiert mir. Ich habe immer meine Schwierigkeiten mit ihm als Typen. Mal finde ich es sensationell, was er macht. Ist dann wirklich, als wäre man bei Aidinger im Theater. Ja. Und mal finde ich, ist es einfach over the top.
Ja.
Aber er ist als Figur, der nach 8 Meisterschaften, und der hat ja jetzt auch schon 2-mal die Champions League gewonnen und ist Weltmeister geworden in Rio. Der geht auf den Platz und der will immer noch die Dortmunder.
Hat der nicht sogar schon 3-mal die Champions League gewonnen? Ich weiß gar nicht. Man kommt mal langsam durcheinander.
8-mal. Ja. Also der hat 8-mal die Champions League gewonnen, der Sau, dieser Hund.
Und 2000 die WM.
Ja, das weiß ich noch, im Sturmduo mit Gerald Asamoah, das war stark, und Marco Bode. So, pass auf. Aber der geht dahin und es steht 0-2. Und die Leipziger sind einen Punkt vor in dem Moment. Und sagt, komm, wir drehen das jetzt. Wir wollen, und du siehst es ihm an, du hörst es, du siehst es. Und das finde ich, diese Figur, allein diese Figur Müller. Und wenn der weg ist, das ist, glaube ich, noch bedeutender eine Zäsur als der Abgang von Ribéry und Robben. Ja. Und wenn dann noch Lewandowski wird auch nicht, aber okay, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich meine, Ibrahimovic spielt auch immer noch mit 39, naja. Der ist ähnlich fit. Ronaldo auch noch mit 35, 36. Wahrscheinlich macht Lewandowski noch 4 Jahre. Aber wenn der dann, also wenn die beiden weg sind, dann wird es nochmal eine Zäsur geben. Aber erstmal sehe ich das nicht. Wir müssen aber ganz kurz, wir können nicht über dieses Spiel sprechen, ohne einmal über diese Szene zu sprechen. Weil Mike hat schon gesagt, sie lamentieren dann. Nach dem Foul von Sané an Can. So, da zwei Dinge dazu. Zum einen, die Bayern hätten auch lamentiert. Die hätten sich gar nicht mehr einbekommen. Da hätte die Bank zur Hälfte auf dem Platz gestanden. Ja, da wären alle aufgesprungen. Die hätten gesagt, geht nicht. Und so, natürlich, die hätten lamentiert bis morgen früh. Aber die Dortmunder lamentieren, es passiert nichts. Und dann fangen sie sich das Tor ja nicht direkt nach diesem Foul, sondern es vergehen nochmal 32 handgestoppte Sekunden. Sie haben noch zweimal den Ball, sie kriegen ihn nicht weg. Und sich dann hinterher zu beschweren und das sozusagen alles zu kaprizieren auf diesen Moment, als hätten sie es da verloren, das haben sie schlichtweg nicht. Ja. Und du kannst das dann auch besser wegverteidigen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass nach dem Interview von Reus dann auch Zorc und Watzke auf diesen Zug aufgesprungen und gesagt, ja, das ist die große und das der Bayern-Bonus und so. Das ist Quatsch. Mhm. Und ich glaube auch, das
stelle
ich
jetzt in der Szene.
Ja, das stelle ich jetzt hier mal zur Diskussion. Also den Bayern-Bonus gibt es, da muss man nur auf die letzten Spiele und denkt ans Champions League-Finale, die nicht gegebene rote Karte für Ribéry, denkt an diese Pokalfinals, diese unsäglichen, wo dann einfach Tore nicht gegeben wurden und andere haben sie bekommen. Aber in dieser Sekunde würde ich sagen, und das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion, es war nichts, was man pfeifen muss.
Naja.
Das hat ja, Emre Can ist ja gefragt worden und hat die Szene gesehen, hat sie analysiert und hat gesagt, kein Foul. So, und dann kommt Reus und sagt, Bayern-Bonus. So, das ist vielleicht eben auch dann ein Unterschied nochmal, auch in der Mentalität der einzelnen Spieler bei Borussia Dortmund.
Ja, wenn du insgesamt dominant und powerful auftrittst, dann brauchst du auch dieses weinerliche Bayern-Bonus-Ding gar nicht. Dann ist das scheißegal. Dann kannst du im Zweifel auch sagen, ja, vielleicht haben sie einen Bonus, aber wir sind halt einfach besser. Fertig aus. So,
und Borussia Dortmund hat das Spiel in der 12. Minute verloren, als sie aufgehört haben gegen die Bayern
natürlich, zu spielen. Natürlich. Und übrigens, der Bayern-Bonus, der viel zitierte, der vermutlich da ist, der entsteht aber auch aus der Mentalität. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ein Schiedsrichter, ja, denn der entscheidet ja zugunsten der Mannschaft, der ist ja verantwortlich dann für den Bayern-Bonus, der lässt sich ja möglicherweise von der Mentalität einer Mannschaft auch so beeindrucken, dass er im Zweifel für diesen Verein entscheidet. Das heißt, dieser Bayern-Bonus, der ist ja nicht durch einen Geldkoffer entstanden oder weil irgendwie es da irgendwelche geheimen Absprachen gibt, sondern das hat ja auch was mit der Entscheidung in dem Moment zu tun. Und das hat etwas damit zu tun, wie druckvoll und wie mentalitätsstark ein Team, ein Club auftritt.
Aber ist es nicht so, aus Mentalität entsteht Aura? Aus Aura entsteht DNA. Ich glaube, so ist das. Und das bedingt sich dann. Und dann schaukelt sich das hoch. Und dann steht eben auch diese Aura auf dem Platz, wo du weißt, weiter, immer weiter.
Genau.
Das ist so tief drin in diesem Verein.
Genau.
Und eben so lange, wie jemand wie Thomas Müller da ist, wird das auch einfach, das ist ja das Erbe. Genau. Also das ist ja, die Erblinie ist ja ganz klar von Oliver Kahn zu Thomas Müller und zu Joshua Kimmich.
Absolut. Genau. Ja.
Absolut. Vielleicht noch um eine Zahl vorzulesen, die ich im Netz aufgegriffen habe. Ich hoffe, die Zahlen stimmen. Aber, 4.
Reicht.
Rückstände Borussia Dortmund, 14. Davon 2 Siege, 3 Remis. Rückstände FC Bayern in dieser Saison, 13. Davon 6 Siege, 4 Remis.
Tja.
Und das sagt, glaube ich, alles.
Ja. Naja.
6-mal gewonnen nach Rückstand, 4 Unentschieden. 10 Spiele tatsächlich von 13 Spielen, in denen sie zurückgelegen haben. Und oftmals nicht nur 1-0, sondern ja auch jetzt 2-0. Ich glaube, gegen Mainz haben sie 2-0 zurückgelegen und so weiter. Also das ist auch das, was ich mit diesem permanent Beschäftigen meinte. Du kannst einfach nicht nach 2-0-Führung, kannst du möglicherweise gegen alle anderen Mannschaften aufhören zu spielen, aber eben nicht gegen die Bayern.
Ja, also eine andere Zahl, die daraus hervorgeht, sind ja, sie haben 15 Punkte geholt durch Tore in der Schlussphase. wo sie dann einfach noch den Sieg oder das Unentschieden erreicht haben. Und das kaschiert ja wiederum, das fand ich ganz interessant, beim Doppelpass, da hatten sie nämlich einen Claim, da haben sie gesagt, die Bayern können nicht einstecken, die Bayern können nicht gut einstecken, dafür aber umso besser austeilen. Und das fand ich falsch formuliert, weil die Bayern können sehr gut einstecken, weil sie wissen, dass sie zu jeder Zeit austeilen
das
können.
Weil, sehr richtig, ja.
Weil wenn du 34 Gegentore bekommst, Leipzig hat, glaube ich, 20. Wenn du 34 Gegentore schon hast, also ich glaube, Neuer hat in den letzten 10 Jahren nie mehr als 33 kassiert. Jetzt hat er 34 nach 24 Spieltagen. Dann wärst du eigentlich nicht auf dem ersten Tabellenplatz. Aber du hast eine dermaßen Durchschlagskraft und die Überzeugung, ob dieser Durchschlagskraft, dass immer noch was geht, dadurch kannst du eben auch sehr gut einstecken. Und selbst wenn du 2 oder 3 Tore bekommst, dann schießt du halt 5. Das ist übrigens auch das, weil wir ja so ein bisschen dich hops genommen, sagt man ja in der Jugendsprache.
So sagen
dich hops genommen haben
die Teens
vor 2 Wochen. Kids. Das war eigentlich das, was ich meinte. Dass die Bayern einfach in dieser Saison mehr denn je für Spektakel stehen. Für viele Tore, für geile Spiele, wo man hinterher rausgeht, Geisterspiele und nicht, aber sagt, Alter, 6 Buden. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, eben, genau. Und deswegen ist ja dieses ewige Dusel-Bayern-Ding ja schon lange nicht mehr gültig. Das sind ja ganz andere Zeiten. Die spielen halt einfach toll, sind auch nicht die totalen Arschlöcher im Team und spielen auch noch fantastisch Fußball.
Ein Satz noch zu diesem Duell, was ja 3-2 ausgegangen ist, Lewandowski gegen Haaland. Haaland hat 19 Tore jetzt. Das wäre in ganz anderen Saisons, denk mal zurück an diese Zeit, Freddy Bobic, Martin Max, Yeboah, wäre man damit Torschützenkönig geworden.
Ja.
So, 19 Tore ist jetzt halt weit abgeschlagen hinter Lewandowski, der einfach jetzt 31 hat.
Das ist echt irre.
Also es ist 31 Tore in 24 Spielen. Scheißegal mit dem Müller-Rekord, soll er sich den holen oder nicht, aber trotzdem einfach mal innehalten und sagen, was für eine absurde Maschine, der
Typ. Ja, unglaublich. Ich meine, das ist halt auch ein Spitzenspiel. Ne? Also das ist in einem Spitzenspiel auch mal eben 3 Tore zu machen und immer wieder so abzuliefern. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und alleine, dass diese Frage, knackt er den Gerd-Müller-Rekord, in diesem Falle nicht belächelt wird oder indem man nicht anfängt loszuprusten, weil die Journalie mal wieder nichts Besseres zu tun hat, als diese Scheiße aufzuköcheln, spricht ja dann auch für Lewandowski, weil das halt einfach jetzt statistisch gesehen fast schon eine Notwendigkeit ist, auf die man da gerade zusteuert.
Es ist trotzdem, dass mir ein Stück weit das Herz blutet, weil es ist so ein bisschen wie Hamilton in der letzten Saison, der den Michael Schumacher-Rekord geknackt hat, wo ich irgendwie dachte, ich möchte gar nicht, dass dieser Rekord, der soll eigentlich für die Ewigkeit sein und nie geknackt werden.
Ja.
Jetzt wird es in dieser Saison wahrscheinlich eben auch der Müller-Rekord werden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch faszinierend, tatsächlich live dabei zu sein, wenn einfach im Fußball Geschichte geschrieben wird.
Ja.
Für die Hörer, die erst später dazu geschaltet haben, dies hier ist der Fußball-MML, der neue Bayern München Podcast. Wir wollten euch kurz willkommen heißen mit einem dreifachen Heya, 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 FCB.
Ja, aber ganz ehrlich, aber vielleicht ist es auch so, dass das Fernbleiben der Fans im Stadion, dass man selber auch zu selten im Stadion ist, dass es auch uns insofern befallen hat, als wir viel zu analytisch auf den Fußball blicken und uns diese Verklärtheit fehlt, die man hat, wenn man andauernd diese Rückkopplung hat mit Fans, die man entweder über den Fernseher wahrnimmt oder halt zwischen ihnen im Stadion steht, dass es uns, also wir blicken derzeit zu objektiv auf den Fußball und sind zu wenig subjektiv, wie es sich für den Fußball gehört. Das heißt, wir müssen uns mal langsam wieder korrumpieren lassen von völlig irrationalen Gefühlen. Aber wo sollen die herkommen?
So. Sie haben stattgefunden bei mir im Auto, als wir nämlich zum Tegernsee gefahren sind und wir an diesem Stadion vorbeigekommen sind. Ihr wisst schon, dieses, was aussieht wie die aufgespritzten Lippen von Kjaer da
oben. Knall. Rotes Gold.
Warum redest du mir? Sag mal, Leute.
Ja,
warum redet ihr mir eigentlich in meine Witze rein, ihr kleinen arroganten?
So. Du hast gerade, Lukas, du bist heute der Lukas Vogelsang von MML. Du hast gerade, Lukas wollte was sagen, du bist da einfach, hast da einfach reingeredet.
Aber ich habe doch geredet.
Nein. Jetzt, damit du es mal siehst, wie es ist. Normalerweise sitzt du an diesem Platz.
Das ist richtig.
Und ich sehe euch nicht und probiere aus Berlin möglichst Schritt zu halten mit eurem Tempo.
Ja.
Und will ja gar nicht die ganze Zeit ekelhaft reingrätschen. Aber man sieht es nicht.
Ja.
Und manchmal ist es die eine Sekunde. Und Micky hatte uns gerade den Teppich bereitet für eine hervorragende Überleitung.
Ja.
Dann bist du reingerätscht. Das ist aber okay, weil es ist ja ein Podcast, der davon lebt. Also darfst du jetzt auch weitererzählen. Dann haben wir wieder reingeritscht. Es ist aber von keinem böse gemeint. Heya, heya, heya FCB.
So. Ich wollte doch sagen, dieses Stadion, das aussieht wie die aufgespritzten Lippen von Chiara Ohofen.
Ja.
Und dann bist du mit dem knallroten Gummiboot da reingekommen.
Ja, 4 Jahre MML, was erwartest du denn?
Was machst du jetzt eigentlich an, mein Lebenswerk, hier wirklich wegzuziehen? Bitte, ja, knallrote Lippen und Chiara Ohofen und Gummiboote, das ist unglaublich. Das ist mein Stadion, ja. Das habe ich mir, das sind 2 Rostbratwürste, die ich aneinandergelegt habe. Und das Hönesrot, habe ich zum Architekten gesagt. Lichtkonzept, habe ich gesagt, es muss ein Rot sein, das so leuchtet irgendwo zwischen Jupp und mir. Ja? Und was ist jetzt hier? Kommt da irgendwas mit Ohofen und das andere? Ja, wo bin ich denn bei Frau Ludowitz oder was? Mein Gott, oder so wie Passlack. Mir reicht's jetzt. Bitte.
So, und jetzt, weißt du?
Ich muss jetzt auch langsam Schluss machen.
Ja, aber du musst das noch hören, weil du hast es nämlich gar nicht mit. Du musst jetzt noch die eine Sache hören. Wem gerade so ein bisschen die Fans fehlen im Stadion?
Ja.
Am Wochenende zum Topspiel empfängt Borussia Dortmund meine Hertha aus Berlin.
Ja.
Und wenn ihr genau hinschaut, auf der Haupttribüne sieht man im Moment einen riesen Banner von unseren Freunden von Hands of God. Ach, mit den Legenden des BVB. Es hat alles angefangen mit Kutowski. Man sieht Kutowski mit Stefan Klose im Arm. Ihr kennt das. Er hat diesen blutenden Turban. Ja, ja. Günther Kutowski mit dem blutenden Turban. Man sieht Rickenlupfen jetzt. Riedle, Sammer blutend, Weidenfeller, Michael Zorc mit Meisterschale, Nobby Dicke nach seinem Finaltor im DFB-Pokal, Kehl nach dem Derby-Tor gegen Schalke. Das alles vermischt sich riesengroß. Also wenn da ein Mensch daneben steht, ist es wirklich nur so ein Fingernagel. Es ist riesengroß. Sie hängen da, liebe Grüße an Hands of God. Ganz, ganz geil, dass sie jetzt für so eine breite Öffentlichkeit da in der Bundesliga zu sehen sind. Auch wieder am Samstag und für den gesamten Rest der Saison ersetzen die Hands of God Figuren die Fans und sind damit ist das Geisterspiel doch ein bisschen erträglicher.
Ja, übrigens, weil du gerade von Marcel Reif sprachst, weil ich ja die ganze Zeit immer hier an den Messehallen vorbeigehe, wo BioNTech und AstraZeneca und Moderna ausgeschenkt wird. Ich habe immer die ganze Zeit die Stimme von Marcel Reif im Ohr, wie er quasi die Bundesregierung antreibt und sagt, impfen, jetzt! Das geht mir wirklich so häufig durch den Kopf. Ich habe das ein paar Mal gehabt, als ich an dem Ding davor war. Impfen! Jetzt! Ja! Oh, scheiße.
Sehr schön.
So, es tut mir leid, ich muss mich jetzt wieder ums Kind kümmern, ja?
Ja, wir machen den Rest. Wir werden jetzt noch auf den Newsletter und den Shop hinweisen. Das machen wir jetzt.
Kurz, und dann machen wir ja noch gleich da irgendwas mit der Tasse.
So.
So. Also, Mikey.
Hm.
Apropos Tasse. Ab nächste Woche geht.
Sag nicht, wir haben einen Shop.
Doch. Ist jetzt ein bisschen Shop-Talk hier. Ab nächste Woche hat Fußball MML einen Shop. Und die Tasse, die von dir ja, naja, es gibt dann eine Entstehungsgeschichte, die werdet ihr auch nochmal hören, aber die ominöse Tasse, der heilige Gral, wird dann im Shop zu kaufen sein. Das kann man schon mal sagen. Und für alle anderen, auch noch wichtig, jene, die sich damals eingetragen haben für den Zeitlupen-Newsletter, es gibt ja keine Zeitlupen, weil demnächst das Buch kommt, lassen den Newsletter aber wieder aufleben mit den Folgentexten, die jetzt immer ein bisschen länger werden, dass man montags direkt nach der Aufnahme weiß, das kommt auf uns zu und das war der Spieltag. Bisschen Vorschau, bisschen Rückschau der Newsletter. Also tragt euch gerne ein, da steht noch Zeitlupen. Wir werden da jetzt wieder dieses Feld bespielen für euch. Erstmal mit den Folgentexten, auch immer mal mit News, was so bei uns passiert. Und dann lassen wir uns vielleicht zur Europameisterschaft nochmal was ganz Neues einfallen. Also, ab nächste Woche Shop mit Tasse und Newsletter mit Folgentexten.
Genau. Und wer glaubt, den Shop machen wir nur, um da eine Tasse zu verkaufen, mitnichten so. Da wird es natürlich noch einiges andere geben. Unter anderem, Lukas hat es gerade besprochen, die Zeitlupe kommt als Buch raus, geht, glaube ich, in dieser Woche in Druck. Auch das wird natürlich demnächst dann auch im Shop zu erwerben sein. Fußballmml.de ist auf jeden Fall die Adresse, um erstens, damit ihr euch für den Newsletter eintragt, zweitens, um zu sehen, wie das mit dem Shop entsteht und drittens kann ich noch mal ganz kurz auch unsere sozialen Kanäle euch ans Herz legen, denn in dieser Woche bereiten wir uns vor auf eine Sendung, die wir am Samstag um 17:30 Uhr im Volkswagen-Kanal bei Facebook WeDrive Football live übertragen werden. Es ist nämlich der Vielfaltspieltag zwischen Wolfsburg und Schalke mal wieder. Geht es um Diversity im Fußball und um 17.30 Uhr wird es einen Talk geben von Lukas und mir, wo wir uns über Inklusion im Fußball, um Integration, um Frauenrechte, um Stärkung von insbesondere Mädchen durch Fußball kümmern werden. Alles das unter anderem, du hast Tuba Tekka getroffen.
Tuba Tekka von den Scoring Girls. Joshua Gilavogi wird kommen. Weitere Nationalspielerinnen kann ich schon mal ankündigen. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe große Lust drauf. Ich freue mich extrem auf Samstag. Das wird mal nochmal was ganz anderes. Aber es wird schön.
Genau. Und in jedem Fall eine Sendung, die uns sehr wichtig ist. Insofern schaltet da ein und folgt uns auf Instagram und Ähnlichem. Da werdet ihr im Laufe der Woche viele, viele Geschichten dazu sehen und dann dementsprechend um 17.30 Uhr am Samstag die Sendung dazu. So.
Kleiner Lifehack noch, Mike, wenn du bei Clark zwei Versicherungen hochlädst und deinen Amazon-Gutschein bekommst bei Fußball 30, legst du noch 2 Euro bei Amazon drauf und kaufst 2 Bücher.
Nee.
Doch.
So einfach ist das.
Ja, oder? Pass auf, du kaufst ein Buch und behältst 14 Euro. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Wie du das machst, du kannst nur gewinnen. Man kann Alter, nur gewinnen. Die Zeitlupe ab 20. April. So, und alles davor ist auch noch viel schöner.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Und schön, dass es euch gibt. Küsschen. Tschüss.
Das war schön. Viel Spaß noch mit Uli.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.